Fangen wir wieder mit einem Vater unser an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In unserer Reihe über die heißen Eisen der Kirche, wie wir das genannt haben, geht es heute um das Priestertum. Und da könnte schon jemand fragen, ja, aber ist das Priestertum wirklich ein heißes Eisen? Das ist nicht etwas, was hier zum kirchlichen Leben dazugehört. Da regt sich ja niemand drüber auf. Ich glaube, wenn man genau hinschaut, ist das, was ein Priester ist, was er tun soll, schon sehr in Diskussion geraten. Nicht nur außerkirchlich, sondern auch innerkirchlich. Vor allem im praktischen Leben. Und ich glaube, es ist sehr gut, wenn man sich sehr grundsätzlich einmal Gedanken darüber macht, was das eigentlich ist, was das soll, was Jesus damit meint und so weiter. Also ich traue mich zu sagen, es gehört zu den heißen Eisen der Kirche. Auch die Dinge, die mit dem Priestertum zusammenhängen, Zölibat, Frauenpriestertum und so weiter, also das wird ja auch heftig diskutiert. Auch darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Gefährlich wird es immer, wenn bei jeder Sache, wenn das Wesen einer Sache verdunkelt wird, umgedeutet wird, so schleichend womöglich, wenn zum Beispiel jetzt ein Priester verstanden wird immer mehr als ein Kirchenfunktionär oder so ein Beamter, der halt Verwaltungsarbeit zu leisten hat, weil es gibt so diese Verwaltungseinheiten in der Kirche, ob das Pfarren sind oder auch in der kategorialen Seelsorge, da muss halt irgendjemand drauf schauen. Und so weiter, das wird natürlich dem Wesen des Priestertums überhaupt nicht gerecht. Ja, ist in Wirklichkeit auch nicht die eigentliche Aufgabe des Priesters, sondern es geht um andere Dinge. Der Staat in Österreich, da müssen wir wirklich sehr froh sein, schränkt Priester eigentlich nicht ein. Priester haben große Rechte, die Seelsorge überhaupt. In Österreich ist das gesichert, dass jeder Katholik das Recht hat, auch einen Priester zu sehen, auch wenn er im Krankenhaus ist, auch wenn er im Gefängnis ist, wenn er beim Militär dient und so weiter. Und der Staat fördert das auch sehr, bis hin dazu, dass er Seelsorge bezahlt. Ja, dass katholische Priester finanziert werden, auch von der Republik Österreich, ja, um das zu gewährleisten. Also von staatlicher Seite müssen wir in Österreich zumindest, dürfen wir uns nicht beschweren. In anderen Ländern kann das ganz anders ausschauen, dass priesterliches Wirken schwer behindert wird, teilweise unter Verfolgung steht. Ja, also es gibt auch heute noch diktatorische Systeme, antichristliche Systeme, wo das also an der Tagesordnung steht. Der Wirkbereich des Priesters wird vielleicht eher noch innerkirchlich immer wieder in Frage gestellt. Ja, muss der Priester wirklich das noch immer machen? Kann das nicht jemand anderer übernehmen? Und muss der Priester sich dabei so wichtig machen? Ich finde es immer eigentlich recht interessant, was da oft in Frage gestellt wird. Manches Mal kommt man sich vor, wie sagen wir, ein Gymnasialprofessor für Mathematik, dem also alle zwei Wochen gesagt wird, warum wollen dauernd Sie über Mathematik reden in Ihrer Klasse? Dann müssen wir doch andere einladen, Gäste, die das machen, statt Ihnen und so weiter. Wo man sich irgendwann denkt, ja, Entschuldigung, das ist halt meine Aufgabe hier. Ja. Was die Aufgabe des katholischen Priesters ist es nun einmal, Sakramente zu spenden, die Lehre der Kirche zu verkündigen, ihn auch zu leiten, das gehört zu den Aufgaben, die auch mit der Weihe verbunden sind. Also manches Mal ist innerkirchlich irgendwie der Druck auf den Priester viel größer als, sagen wir, von der Gesellschaft oder sonst etwas. Ich glaube, dass es gut tut, wenn man sich ganz allgemein in der Kirche vielleicht auch wieder neu des Schatzes bewusst wird, den die Kirche durch das Priesteramt hat. Weil es wirklich etwas Besonderes ist. Ja? Nicht, weil die Menschen, die es ausüben, besonders sind, sondern weil das, was Christus uns durch das Priestertum schenkt, etwas Besonderes ist. Ist nicht lange her, da haben wir sogar ein Jahr des Priesters gefeiert. Das ganze Jahr über war die Kirche vom Papst her aufgerufen, bitte schaut, werdet euch wieder neu bewusst, was Priestertum, in dem Fall war das Weihepriestertum speziell gemeint, eigentlich meint, was es der Kirche bringt und so weiter. Wenn wir uns heute sozusagen sehr grundsätzlich Gedanken darüber machen wollen, was ein Priester ist, lade ich Sie ein, sozusagen schon außerchristlich zu beginnen, vorchristlich, wenn man so will, einfach rein religionswissenschaftlich drauf zu schauen, was Priester eigentlich meint. Und das kann man in Wirklichkeit in allen Kulturen finden, auch mit denen, die jetzt mit Christus gar nichts zu tun haben, auch jetzt nicht nur in der jüdischen Tradition, die ja sehr eng natürlich mit dem Christentum verbunden ist, sondern auch bei Naturreligionen und sonst etwas. Es gibt eigentlich überall die Aufgabe von Priestern, und wenn man es ganz allgemein zusammenfassen will, ist die Aufgabe des Priesters, den Kontakt zwischen dem Göttlichen, dem Übernatürlichen und den Menschen herzustellen. Ja? Bis hin zu sehr archaischen Riten, sagen wir bei den Animisten, die Priester schauen dann eben, dass sie irgendwelche Fetische sozusagen anbieten, von denen sie glauben, dass sie sozusagen diesen Kontakt herstellen können und so weiter. Das römische Heidentum hat einen Ausdruck dafür gefunden, vor allem für den obersten Priester, der wurde dann Pontifex Maximus genannt, der oberste Brückenschlager. Pontifex ist der, der die Brücke baut. Der oberste Brückenschlager war sozusagen der oberste Priester, war ein heidnischer Titel. Wir wissen, dass heute dieser Titel vom Papst getragen wird, ja, um sozusagen, wie das in manchen Dingen in der Kirche geschehen ist, wo der Papst, das hat damals auch sicher politische Gründe gehabt, wir haben bei anderen Vorträgen schon darüber Gedanken gemacht, auch das Erbe sozusagen eigentlich des Kaisers antreten wollte oder der römischen Traditionen antreten wollte. Aber auch bei den Heiden kann man das feststellen, wenn wir auf Rom schauen, hat es Priester gegeben, die, sagen wir, das Opfer entgegengenommen haben, das jemand einer Gottheit darbringen wollte. Dann sind sie also in den Tempel hineingegangen, haben dieses Opfer dargebracht für die Leute. Der jüdische Tempelgottesdienst hat eigentlich auch nicht sehr viel anders stattgefunden. Es hat die Priester gegeben, die mit Aaron verwandt waren, daher stammen sie, die diese Aufgabe für das ganze Volk übernommen haben. Das heißt, wenn ein Jude zum Tempel gekommen ist, dass der Tempel noch existiert hat, hat er einem der Priester das Opfertier übergeben, und der hat es dann ins Tempelinnere gebracht, wo nur die Priester Zugang gehabt haben, und hat es dort vor dem Allerheiligsten auf dem Rauchopferaltar dargebracht. Es war sozusagen immer eine Stellvertreterrolle. Der Priester ist für das Volk vor Gott hingetreten. Was mich immer sehr beeindruckt, wo sozusagen diese Stellvertreterrolle des Priesters besonders deutlich wird, ist an Yom Kippur gewesen, der Versöhnungstag, den Juden heute noch feiern, aber wie der Tempel noch existiert hat, ist der hohe Priester, der oberste Priester, ins Allerheiligste sogar hineingegangen, um dort den Namen Gottes auszusprechen. Den Namen, den vor Ehrfurcht ein Jude niemals aussprechen würde. Einmal im Jahr, am Versöhnungstag, hat der hohe Priester stellvertretend für das ganze Volk doch dieses Zeichen gesetzt: Wir kennen dich, wir wissen, wer du bist. Und hat diesen Namen dreimal ausgesprochen. Ja. Also immer so war es die Grundidee des Priesters, dass einige auserwählt sind, die für das Volk vor Gott hintreten. Im Judentum ist das heute noch, auch wenn es den Tempel nicht mehr gibt, im Gedächtnis, wenn ein Jude Kohn heißt, das ist ein häufiger jüdischer Name, geht man fest davon aus, dass er ein Priester ist, weil Kohn bedeutet Priester. Und im Synagogengottesdienst darf, wenn ein Kohn anwesend ist, das geht wirklich nach dem Nachnamen, darf er den Segen spenden. Wenn man sagt, da ist ein Priester unter uns. Ja, also dieses alttestamentliche Priestertum ist auch im heutigen Leben des jüdischen Volkes durchaus noch präsent. Ja. An manchen Festen stehen bei der Klagemauer manche Kohns und segnen die Leute. Ja. Also das gibt es noch. Weil es eben ein vererbtes Amt ist. Es sind die Nachfahren des Aaron, der das Priestertum ausgeübt hat. Wie ist das jetzt mit dem Christentum? Hat das Christentum auch diese Idee vom Priestertum, die ja sehr verbreitet ist, die es eigentlich überall so gibt, übernommen? Wer ist unser Priester? Der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist Jesus Christus. Er ist der eigentliche Priester. Alles, was es sonst an Priestern gibt, auch im Alten Testament, waren, wenn man so will, eigentlich nur Vorausbilder auf Jesus Christus. Wenn Gott selbst Mensch wird, sozusagen diese Brücke schlägt zwischen Gottheit und Menschheit und uns begegnet und uns wohin führen will, naja, priesterlicher geht es ja nicht mehr. Und es gibt einen sehr schönen Ausdruck, den man dann für Christus findet. Christus ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Alles in einer Person. Und um das zu verstehen, muss man sich diesen jüdischen Tempelgottesdienst vor Augen halten. Aha, da ist ein Priester, der führt uns da, der nimmt mir das Opfertier ab und dann geht er hinein und für mich bringt das da. Also, und das ist der heiligste Ort, den es überhaupt gibt, dieser Rauchopfertag direkt vor dem Allerheiligsten, wo man sozusagen Gott begegnen kann und so weiter. Christus ist alles das zusammen. Er ist sozusagen diese Brücke, die geschlagen ist. Dort, Christus hat, wenn Gott Mensch wird, begegnet uns in Christus das alles. Er ist unsere Verbindung zum Vater. Deswegen ist Christus ein Priester, wie er unüberbietbar, mehr geht nicht. Ja? Christus ist der eigentliche Priester. Alles andere sind sozusagen Vorausbilder auf Christus. Und das Opfer, das er da bringt, deswegen sagt man eben, dass er nicht nur der Priester ist, er ist auch das Opferlamm, ist, dass er sich selbst dargebracht hat. Der Altar ist, wenn man das Kreuz, aber auch Christus selbst das Altar, er ist das Heiligtum selber. Er hat sich selbst dargebracht. Das ist das Opfer, das uns alle versöhnt hat mit Gott. Ja, weil Christus uns sozusagen hineingenommen hat in seine eigene Liebe zum Vater und gleichzeitig gelitten hat unter all den Folgen unserer Sünden. Das, was Christus gelitten hat, waren also nicht nur die Sünden der Menschen, die ihn wirklich dem Tod ausgeliefert haben, die ihn gequält haben, verspottet haben, sondern Christus hat wirklich die Sünden aller Zeiten in sich aufgenommen. Paulus drückt das so aus, dass er sagt, er ist für uns zur Sünde geworden. So sehr identifiziert sich Christus mit uns, um uns zu erlösen, um ein Sündopfer darzubringen, ein Sühnopfer darzubringen. Und das muss man jetzt, daran muss man jetzt denken, sicher vor dem Hintergrund dessen, was die Vorausbilder waren, die das ja auch erklären, wenn man neutestamentliches Priestertum verstehen will. Und für mich erklärt sich das immer am besten, wenn man drauf schaut, wie die junge Kirche mit sehr praktischen Fragen umgegangen ist. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich bitte um Verzeihung, wenn das jemand schon gehört hat, aber für mich beschreibt es das am besten. Das war ja für die Kirche eine wichtige Frage, wie sie nach der konstantinischen Wende plötzlich die Möglichkeit gehabt hat, Kirchen zu bauen. Vorher hat man sich im Verborgenen getroffen, in Privathäusern, ja, womöglich auch in den Katakomben, wo man Messe gefeiert hat. Jedenfalls konnte man öffentlich keine Kirche bauen. Plötzlich durfte man. Und natürlich war die Frage, was machen wir jetzt? Was bauen wir jetzt dafür ein Gebäude, das Ausdruck für das ist, was wir hier feiern, wenn wir zusammenkommen, um Messe zu feiern? Und der naheliegendste Gedanke wäre ja gewesen, wir machen es, wie es immer schon war, in allen Kulturen, auch bei den Heiden, in Rom hat es viele Beispiele gegeben, und auch im Judentum. Wir bauen einen Tempel, der Vorräume hat und dann immer heiliger wird. Und am Ende dürfen nur noch die Priester hinein und dann gibt es vielleicht ein Allerheiligstes, das hat es in heidnischen Tempeln ganz genauso gegeben, da ist dann die Götterstatue drin gestanden. Oder auch im Tempel von Jerusalem, dort ist die Bundeslade ursprünglich gestanden, dann war es leer, wie die Bundeslade verloren gegangen ist. Der innerste Raum, wo dann der Priester von uns hineingeht, um das Opfer darzubringen. Das hat die Kirche aber nicht gemacht, sondern die Kirche hat Basiliken gebaut. Was ist eine Basilika? Basileus, griechischer Name oder griechischer Begriff, damals hat man Griechisch gesprochen, bedeutet König. Eine Basilika war eine Königshalle. Und wer eine schöne Basilika sehen will, kann am Forum Romanum, dort steht noch ein, zumindest drei Wände davon, eine Basilika, die dort sozusagen aus heidnischer Zeit war, mehr oder minder ein viereckiger großer Bau, der an der Längsseite eine Apsis gehabt hat, also einen halbrunden Anbau, in dem der König eben gesessen ist. Dort hat auch Gericht gehalten, aber diese Basilika hat man auch als Markthalle verwendet. Immer wenn alle zusammenkommen sollten, hat man eine Basilika verwendet. Es war ein profaner Bau, es war kein Sakralbau, eine Basilika. Und die Christen haben gesagt, wir bauen eine Basilika. Der einzige Unterschied, den sie gemacht haben, ist, dass sie die Apsis, diesen halbrunden Anbau, nicht an die Breitseite gebaut haben, sondern an die Spitze sozusagen, also an die Schmalseite, weil sie ihnen wichtig war, dass ein Eindruck entsteht, wer alte Basiliken kennt, weiß, wie gut das funktioniert, dass man unterwegs ist zu einem Ziel und in der Apsis ist unser König, Christus, der uns aber anführt, der uns wohin führen will, deswegen dieser Eindruck der Straße, die wohin führen will. Und wenn wir jetzt zusammenkommen, um Messe zu feiern, ist es nicht so, dass einer für uns stellvertretend sozusagen vor Gott hintritt, sondern, und das ist ein wichtiger Grundsatz, der von Anfang an der Kirche allen bewusst war, wir sind ein Volk von Priestern. Wenn Christen gemeinsam Messe feiern, dann versammelt sich ein Volk von Priestern. Jeder Getaufte hat die Würde eines Priesters, eines Königs und eines Propheten. Um sich dessen bewusst zu werden, muss man sich ein bisschen die Bewunderung für die alttestamentlichen großen Gestalten aufkommen lassen. Boah, ein König David oder ein König Salomo in seiner Weisheit oder die Propheten Elia, wie die Gott verkündet haben und mutig waren. Ja? Und die Priester, die den Gottesdienst gefeiert haben, nicht? Das waren große Gestalten. Jeder einzelne Getaufte, ein kleines Baby, das getauft ist, hat so eine Würde wie der hohe Priester, der in den Tempel in das Allerheiligste hineingegangen ist, ja, als einziger. Die anderen sind aufs Gesicht niedergefallen vor dem Tempel, ja, vor Ehrfurcht. Die großen Propheten, wir haben alle diese Würde. Vielleicht kennen Sie die Stelle, wo Jesus einmal von Johannes dem Täufer spricht. Man kann mit Fug und Recht sagen, Johannes der Täufer ist der letzte der großen alttestamentlichen Propheten. Und so sagt Christus, er ist der Größte unter den Propheten. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Ja? Außer es versammelt sich, wenn Christen am Sonntag die Messe feiern, lauter Gestalten wie Elia, Elisha, Jeremia, Jesaja, Moses, die hohen Priester, Aaron. Puh, das sind also lauter Kapazunder. Und alles, ein Volk von Priestern, König und Propheten, feiert jetzt gemeinsam die Heilige Messe. Weil, das ist Inhalt unseres Glaubens, Christus uns alle hineingenommen hat in seine Würde. Das habe ich schon gesagt. Christus ist der einzige eigentliche Priester. Ja, unüberbietbar. Aber Christsein heißt, teilzunehmen am Leben Christi, mit ihm wirklich verbunden zu sein. Und deswegen können wir behaupten, dass wir ein Volk von Priestern sind. So, was mache ich jetzt mit so Leuten wie mir? Die braucht man dann gar nicht mehr. Ui! Gerade weil jedem einzelnen Christen bewusst ist, dass das nicht aus eigener Kraft geschieht, nicht weil ich mich jetzt so angestrengt habe, bin ich jetzt mit Christus verbunden, weil ich schon so unglaublich heilig bin, bin ich jetzt ein Prophet, sondern weil Christus mich aus reiner Gnade berufen hat, verbunden mit ihm zu sein. Und deswegen war es, das hat nicht die Kirche irgendwann erfunden, sondern ist sozusagen von Christus grundgelegt, gibt es den Stand dessen, was man dann theologisch Weihepriestertum nennt. Das waren die Apostel, die Jesus berufen hat, die also sofort in größter Selbstverständlichkeit auch Nachfolger gehabt haben, wieder ihnen die Hände aufgelegt haben. Das Apostelamt, man nennt nur die ersten Apostel, die sozusagen die ersten Bischöfe waren, die das fortgefeiert haben. Weil bleiben wir bei der Messe, wenn man die Heilige Messe feiert, können wir nur ein Volk von Priestern sein, wenn Christus mit uns ist. Wenn wir uns als nette Gemeinschaft versammeln und sagen, wir brauchen eigentlich Christus nicht dabei, sind wir kein Volk von Priestern. Und plötzlich beginnt man zu verstehen, Messe feiern kann man nur, wenn ein geweihter Priester der Feier vorsteht. Ja? Es ist aber die Feier des ganzen Volkes. Und ich finde eben, dass man in dem Kirchenbau das so schön erkennen kann. Ja? In der Ostkirche hat sich eine andere Tradition ergeben. Sie kennen das mit Ikonostase, wo das heilige Geschehen hinter einer Wand stattfindet. In Wirklichkeit ist das auch nur ein Versuch eines Hinweises darauf, was da eigentlich geschieht. Weil man kann auch dadurch, dass man etwas verbirgt, zeigen, dass es etwas besonders Heiliges ist. Ja. In der Ostkirchentradition wird es vollkommen verstanden. Ich sage, die wissen, was da passiert. Und dass sie es nicht sehen, zeigt ihnen, dass es etwas Großes ist. In der Westkirche war es eigentlich immer ein Hin und Her. Auch bei uns hat es in allen großen Kirchen das gegeben, was man in unserer Sprache Lettner nennt, bis ins 16. Jahrhundert. Das waren hohe Mauern, hinter denen der Altar gestanden ist, wo die Messe gefeiert worden ist. Das Konzil von Trient hat angeordnet, diese Lettner niederzureißen. Das waren prachtvolle gotische Bauwerke teilweise, ja, wertvoll, hat man weggerissen, ja, damit alle die Sicht auf den Altar haben. Ja. Wenn Sie noch Letten sehen wollen, müssen Sie nach Norddeutschland fahren, da gibt es noch prachtvolle gotische Kirchen, die damals schon protestantisch waren, von den Protestanten übernommen worden sind. Sie haben sich nicht um die Beschlüsse des Konzils von Trient gekümmert, deswegen gibt es dort noch diese Lettner. Aber da sieht man eben, dass das Bemühen der Kirche dahin gegangen ist, deutlich zu machen, dass wir ein Volk von Priestern sind, immer aber angeführt von Christus. Und jetzt wird klar, wozu es diesen Weihepriester gibt. Seine Aufgabe ist es, Christus darzustellen, aber jetzt nicht nur theatralisch, als sozusagen sinnbildlich, sondern es ist eine Wirklichkeit, es ist eine sakramentale Gegenwart Christi. Dass der Priester wirklich, dass Christus wirklich durch den Priester präsent ist. Wenn man am Sonntag im Presbyterium in die Kirche geht, geht man nicht dorthin, weil man zum Georg Herberstein Fanclub gehört, der ist nämlich relativ klein, sondern da geht man hin, weil man mit Christus die Messe feiern will. Wenn man will, dass Christus mich hineinnimmt in das Opfer, das er den Vater darbringt. Und damit es geschehen kann, gibt es einen Priester. Und wie der ausschaut, ist dann nebensächlich eigentlich, und wer das ist. Ja. Das ist kurz gefasst eigentlich das, wie man christliches Priestertum verstehen muss. Ja. Das war von Anfang an der Kirche so. Das ist nicht irgendeine Erfindung irgendeines Konzils. Ich habe das schon angesprochen. Gleich bei den ersten Gemeindegründungen, durch Paulus, der viele Gemeinden gegründet hat, beispielsweise, ist dann auch die Frage aufgekommen, also wer sozusagen ist der nächste Gemeindeleiter. Und es war von Anfang an so, dass die Apostel dann Männern die Hände aufgelegt haben, um sie dann de facto zu Bischöfen zu weihen. Ja? Die Nachfolger der Apostel sind die Bischöfe, damit diese die Gemeinde leiten. Wir haben sogar noch im Neuen Testament Titusbrief, Timotheusbrief überliefert, wo Paulus konkrete Anweisungen an seine Nachfolger gibt. Das sind Briefe an die, die nach ihm sozusagen Gemeinde leiten, die ersten Bischöfe. Sehr bald hat sich in der Kirche dann die Dreistufigkeit der Weihe herauskristallisiert. In der Apostelgeschichte schon können wir lesen, dass die Griechen, die Hellenisten gegen die Juden aufbegehren, also es waren alles Christen, aber die einen waren sozusagen aus der hellenistischen Tradition und die anderen aus der jüdischen Tradition, also proselytische Juden, die aber auch Christen geworden sind, dass sie benachteiligt werden bei der Armenausspeisung, also hat man gleich 7 von den Hellenisten genommen und sie zu Diakonen geweiht, damit sie diese priesterliche Aufgabe erfüllen, aber sozusagen ein Teil des Priestertums, damit die Apostel bei der Predigt bleiben können. Ja. Plötzlich hat dann der Stephanus auch zu predigen begonnen, ist dafür gesteinigt worden. Ja. Aber da sieht man eben, wie das eigentlich entstanden ist. Und dann hat es noch die Aufspaltung, wenn man so will, gegeben zwischen den Bischöfen und den Priestern. Also, dass man, je größer die Gemeinden geworden sind, ist dann der Stand der Presbyter, ja, Episkopos heißt Aufseher eigentlich, ein Presbyter ist ein Ältester, dass die Presbyter, wenn die sozusagen kleinere Gemeinden leiten, aber immer nur in Verbindung mit dem Bischof. Ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Gemeinde von Pressbaum leite, als Priester, tue ich das sozusagen eigentlich als Stellvertreter des Erzbischofs von Wien. Er ist der eigentliche Hirte, aber es sind Presbyter, die, wenn man so will, nicht fertig geweihte Bischöfe sind, ja, weil sie noch eine Weihstufe drunter sind, die nicht alles Vollmachten eines Bischofs haben, nicht alle Weihgewalt eines Bischofs haben, die sozusagen damit in den Gemeinden Messe gefeiert werden kann. Dazu braucht man eben Priester. Das hat sich ganz am Anfang der Kirche schon herauskristallisiert, diese Dreistufigkeit der Weihen. Und dass dann sozusagen im Laufe der Kirchengeschichte sich die Priester eigentlich eine wesentliche Rolle gehabt haben, wie es das Kirchenrecht heute sagt, auch die eigentlichen Hirten der Gemeinden sind, weil sie sozusagen, damit sie sich bewegen können, die eigentlichen, also nicht nur in jeder Entscheidung sozusagen den Bischof erst fragen müssen, sondern mit ihm verbunden sein müssen und so weiter, hat sich dann sozusagen durch die Entwicklung der Kirche so ausgefaltet. Und jetzt möchte ich auf ein wichtiges Thema eingehen, das eben sehr in Diskussion ist, nämlich den Zölibat. Man hört immer wieder, und sagt, ja, das muss man abschaffen, weil das ist ja in Wirklichkeit auch eine spätere Entwicklung. Man hat immer wieder, in der Westkirche ist das 1000 Jahre alt, vorher hat es das gar nicht gegeben. Und ich muss einfach sagen, es stimmt nicht. Auch wenn es oft behauptet wird, Zölibat geht selbstverständlich auf Christus selbst zurück. Nicht nur, dass Christus selbst unverheiratet war. In Matthäus 19 spricht Christus über die Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen. Und zwar, und das ist kein Zufall, immer im Zusammenhang auch mit der Ehe. Weil Ehe und zölibatäres Leben sind komplementär, die bedingen einander auch. Ja, die sind aufeinander hingeordnet. Zuerst spricht Christus über die Ehe, aber dann, nachdem die Apostel schockiert sind, was für Anforderungen an Eheleute gestellt werden, sagen sie also, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es ja wahrscheinlich besser nicht zu heiraten, aber es ist eigentlich ein Vorwurf gewesen, beginnt Jesus über das zölibatäre Leben zu reden und sagt, ja, ich habe vollkommen recht, man kann auch um des Himmelreichs willen unverheiratet bleiben, ja, um sich ganz für Gott sozusagen, um die Dinge Gottes zu kümmern. Was ist damit gemeint? Ja? Warum führt Christus das ein? Weil zu dieser Zeit hat es im Judentum eigentlich zölibatäres Leben nicht sehr verbreitet, zumindest gegeben. Ja? Auch für Priester und so weiter hat es dazugehört, verheiratet zu sein. Ja? Gerade dass ein paar Kinder bekommt und so weiter, wurde immer als besonderer Segen Gottes, als Gnadenerweis und so weiter gesehen, als besondere Verbundenheit mit Gott. Sehr viele Verheißungen hängen damit zusammen. Warum spricht Jesus von der Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen? An anderer Stelle spricht einmal Christus davon, dass im Himmel nicht mehr geheiratet wird. Denn ein für viele gar nicht so leichtes Wort, nämlich zum Beispiel, wenn jemand nach langen Jahren guter Ehe den Ehepartner verliert, denkt man sich, also ich will im Himmel schon noch verheiratet sein mit dem. Ich freue mich doch, wenn ich mich dann sehe. Und ich habe mit meiner Schwägerin lange Gespräche geführt, wie mein Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, hat sie gesagt, das ist für sie kein heimeliger und netter Gedanke, dass sie im Himmel nicht mehr verheiratet ist mit meinem Bruder. Sie will verheiratet sein, sie will weiter verbunden sein. Aber Christus zeigt uns eben, was den Himmel ausmacht. Und das kommt dann womöglich für manche recht schockierender Gedanke. Im Himmel wird es uns gelingen, wenn wir nämlich tatsächlich im Himmel sind, alle, die dort sind, als unsere engste Familie annehmen zu können. Hier auf der Erde kennen wir, dass man mit der engsten Familie natürlich besonders verbunden ist. Mit der engsten Familie kann man auch am besten streiten und das sind auch die schlimmsten Konflikte oft. Aber wenn es gut geht, ist die Liebe auch eigentlich auf eine Art und Weise, die unvergleichlich ist. Ja. Im Himmel wird uns das für alle möglich sein. Das kann man sich kaum vorstellen. Wenn der auch im Himmel ist, mit dem auch, um Gottes Willen. Aber das bedeutet Himmel, es kann ja nicht anders sein. Sonst wäre es ja auch nicht der Himmel. Wir werden alle mit Gott verbunden sein, alle untereinander, ganz eng verbunden sein. Und wenn der furchtbarste Sünder sich im letzten Moment noch bekehrt hat und in den Himmel kommt, werden wir ihn dort unendlich lieben können, ja? Weil wir auch in Gott sind. Und darauf weist uns Christus hin. Das ist der Grund, warum im Himmel nicht mehr verheiratet ist, weil immer so viele alle verheiratet sind. Ja? Also es ist nicht eine Minderung der Liebe, sondern eine Ausweitung der Liebe. Und jetzt will Christus eine Berufung aufzeigen, die schon hier auf der Erde es ein Zeichen für diese himmlische Wirklichkeit sein soll. Dass Menschen, das betrifft nicht nur Priester, es gibt auch andere Berufungen zölibatären Lebens, dass Menschen schon hier auf der Erde versuchen, in diesen Zustand hineinzukommen. Ich will die ganze Menschheit, die ganze Kirche zu meiner Familie machen. Ja? Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, wie natürlich auch jede Ehe eine Herausforderung ist. Jede Ehe hat die Berufung, die Liebe in der Welt sichtbar zu machen. Ja? Durch bestimmte Menschen, mit denen man zusammen ist. Zölibatäres Leben meint sozusagen, alle Menschen so annehmen zu wollen. Ja? Und jetzt ist natürlich vom logischen Denken her für einen Priester, der Christus darstellen soll, das eine sehr logische Lebensform. Christus selbst hat sie gewählt, dass man, um Christus darzustellen, für die ganze Menschheit, die ganze Kirche als seine Familie annimmt und nicht sagt, da ist einmal ein innerer Kreis, dann kommt so ein zweiter Kreis, dann kommt der dritte Kreis, sondern so wie Christus zu allen Menschen gesandt ist, sollte es auch ein Priester sein. Jetzt wird dann oft ins Treffen geführt, aber gut, im 1. Timotheusbrief schreibt zum Beispiel Paulus im 3. Kapitel, der Bischof, also wenn es sozusagen um die Bedingungen geht, wen könnte man als Nachfolger der Apostel finden? Ein Bischof soll nur einmal verheiratet sein. Und das heißt immer, na, da ist doch völlig klar, dass die Bischöfe alle verheiratet waren. Aber man versteht diese Stelle in Wirklichkeit falsch. Weil in der jungen Kirche, das weiß man, war sehr geprägt von der Naherwartung. Man hat geglaubt, es dauert ja nicht mehr lange, bis Christus kommt. An anderer Stelle schreibt Paulus zum Beispiel einen Rat an Eheleute, wenn ihr verheiratet seid, du sollst aber nicht verheiratet werden. Ja? Er sagt, es dauert es noch 2 Jahre oder so, dann kommt Christus wieder. Bereiten uns darauf vor, leben wir auch alle schon in diesem Zustand des Himmels und so weiter, nicht? Aber immer schon sehr klug, dass es natürlich besser ist zu heiraten und geordnet mit jemandem zusammen zu sein, als wenn jemand, sagen wir, sich nicht im Griff hat. Ja? Und jetzt sagt man, ein Bischof soll nur einmal verheiratet sein, das betrifft vor allem Bischöfe, die verwitwet waren. Ja, das ist natürlich oft schon vollkommen. Der sagt, das soll jemand sein, der enthaltsam leben kann. Wenn jemand, der verwitwet ist, wieder heiratet, kann das nicht. Weil das eigentliche Ziel war für jeden Presbyter, für jeden Episkopos, enthaltsam zu leben. Von Anfang an. Ja, das gibt es, ich werde es nachher noch genau sagen, das zölibatäre Leben war auch für verheiratete Leute noch vorgesehen. Da haben dann die Ehefrauen sozusagen mehr oder minder oft im Stand einer Witwe gewählt. Das war auch wenn sie jetzt noch verheiratet waren, weil man gesagt hat, die Jungfräulichkeit ist ein hoher Wert und wenn man verwitwet ist, kann man sozusagen wieder in dieser Ganzhingabe leben. Ja, der Witwenstand war von Anfang der Kirche an auch ein sehr hoch angesehener Stand. Aus diesem Grund, jemand, der ganz ungeteilt für Gott leben kann, ja, also nicht teilen muss zwischen den Sorgen dieser Welt und den Dingen Gottes. Und so muss man auch verstehen, wenn jetzt an Timotheus geschrieben wird, der Bischof soll einmal verheiratet sein. Und das merken wir jetzt, dass unglaublich die Leute aufregt, wenn bei heutigen Diskussionen. Ich habe mit Michael Brüller darüber gesprochen, der ist der Pressesprecher oder der Medienchef der Erzdiözese Wien, der mir ein sehr schönes Wort dazu gesagt hat, der Medienprofi. Er findet es so lustig, dass das immer so Unsicherheit auch in der Kirche auslöst. Dass dauernd über das Zölibat diskutiert wird. Genau das ist ja die Idee des Zölibats. Vollkommen recht. Es soll ein Zeichen in der Welt sein. Wieso heiratet er nicht? Alle heiraten, wieso heiratet er nicht? Ja? Damit deutlich wird, da gibt es noch mehr. Da lebt einer schon jetzt für den Himmel. Der ist sich seiner Sache sicher offensichtlich. Ja? Der nimmt das weg, gerade weil die Ehe ein Wert ist. Wenn die Ehe wertlos wäre, wäre sie kein Zeichen. Ja? Wenn man auf etwas Wertloses verzichtet, naja, ist besser. Sondern gerade weil man sieht, wie schön die Liebe zwischen Mann und Frau ist, wie wichtig und wertvoll Familie ist, ist zölibatäres Leben ein sehr sichtbares, deutliches Zeichen für etwas noch Größeres. Die Synode von Elvira hat bitte im 4. Jahrhundert, Anfang des 4. Jahrhunderts stattgefunden, ich habe vergessen, die Jahreszahl aufzuschreiben. Das Elvira ist das heutige Granada in Spanien, hat ganz konkret über diese Enthaltsamkeitsregel, wie ich sie vorher beschrieben habe, geschrieben. Ich sage, das bestätigen wir. Wir wollen, dass unsere Priester enthaltsam leben. Ja. Das Konzil von Nicea, ja, da geht es um viele andere Dinge gegangen ist, im Jahr 325, also es war nicht irgendwann sehr viel später, es war sehr am Anfang der Kirchengeschichte, hat festgelegt, das Konzil verbietet absolut, dass Bischöfe, Priester und Diakone mit einer Frau zusammenleben, ausgenommen natürlich ihre Mutter, Schwester oder Tante oder einer über jeden Verdacht erhabenen Frau. Ja. Das ist das, was man später dann bei Pfarrhauseltern oft das kanonische Alter genannt hat zum Beispiel. Dass man sagt, also das ist nicht anzunehmen, dass da hier was ist. Ja. Und ich habe schon vorher gesagt, es ist ein großer Irrtum, wenn man jetzt immer wieder hört, sagt, naja, in der Kirche vor 1000 Jahren wurde das Zölibat ja erst eingeführt. Was vor 1000 Jahren geschehen ist, war Folgendes. In der Westkirche war das Klerus eigentlich vornehmlich ein Ordensklerus, auch wenn die Orden noch so ein bisschen anders funktioniert haben als heute. Aber es waren Mönche. also Priester, die in einer Gemeinschaft gelebt haben, die also dadurch schon die evangelischen Räte befolgt haben, die haben alle das Versprechen der Ehelosigkeit abgelegt. Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam. Haben dann aber auch Seelsorge betrieben. Und vor 1000 Jahren, das können wir bei uns in Österreich sehr gut feststellen, ist dann diese Pfarrstruktur aufgekommen, dass man wirklich also Gemeinden vor Ort, sozusagen das ist, die, wo die Kirche sich gesettelt hat, von einem Missionsgebiet zu einer Kirche geworden ist, ist sozusagen fußfest. Da ist der Stand der Weltkleriker aufgekommen. Also das, was ich bin, Priester, die also in der Welt leben, die jetzt nicht keinem Orden angehören, auch kein Armutsgelübde haben, aber sehr wohl gehorsam sein müssen ihrem Bischof gegenüber. Und jetzt hat man sich überlegt, was ist mit denen? Und da hat man dann gesagt, auch die sollen ehelos leben. Ja? In der Ostkirche hat es eine andere Entwicklung gegeben. Wir wissen, dass Ostkirchenpriester verheiratet sind. In Wirklichkeit gibt es auch in der Ostkirche ein Zölibat. Erstens einmal insofern, dass keiner, der zum Priester geweiht ist, heiraten kann, auch in der Ostkirche, sondern nur davor. Und auch dort gibt es zwei Stände. Es gibt die Mönche, die sind unverheiratet. Nur aus den Mönchen werden die Bischöfe gewählt. Und es gibt die Popen. Das sind das, was man bei uns im Mittelalter die Leutpriester genannt hat. Das sind nicht so gut Ausgebildete oft, also jetzt im weiten Land. Die dazu da sind, damit eben vor Ort Eucharistie gefeiert werden kann. Die können die Liturgie feiern und so weiter, sind aber keine, also jetzt weiß ich, wie geübten Theologen oder sonst was, sollen auch gar nicht groß lehren oder sonst etwas, sondern ermöglichen, dass die Menschen die Sakramente empfangen können. Das hat es bei uns auch gegeben. Es gibt eine sehr, sehr Geschichte, non ne vero, ben trovato, also wenn nicht wahr, dann gut erfunden, weil es die Sache trifft. Bei uns hat es diese Leutpriester auch gegeben, die kein Studium gehabt haben, nicht wirklich ausgebildet waren, aber sie konnten Messe lesen, konnten teilweise gar kein Latein. Man hat ihnen nur beigebracht, also die schwarzen Texte müsst ihr lesen. Und die Rubriken, also die Anweisungen, was wann zu geschehen hat, waren im Rot gedruckt, heute noch. Die sollt ihr nicht lesen, sonst hätten sie alles gelesen. Also haben das gelesen, nur haben den Nachteil gehabt, dass man dann drauf gekommen, manche Messbücher haben die Wandlungsworte in roter Farbe gedruckt, weil jeder Priester gewusst hat, die haben sie dann auch ausgelassen. Also das waren eigentlich Missstände. Ja, die Westkirche hat sich sehr klar dazu entschlossen, wir wollen diese Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Priestern nicht. Alle Priester sind sozusagen aus dem einzigen Priesterstand. Ja. In der Ostkirche gibt es eben diese andere Tradition. Aber wie gesagt, auch sie haben das Zölibat, weil keiner, der dort zum Priester geweiht ist, heiraten kann. Wenn ein Priester verwitwet ist, darf er nicht nochmal heiraten. Ja. Ein Priester heiratet nicht. Und, was man nie erwähnt, Priester leben dort in vielen größeren Zeiträumen auch und immer bevor sie Eucharistie feiern, auch enthaltsam. Ja, also auch in dieser Weise gibt es diese Tradition noch, die es eben von Anfang an der Kirche gibt. Also zölibatäres Leben gibt es in der ganzen Kirche, nur eben mit diesen Abstufungen, wenn man so will. Wenn man jetzt will, wie soll man das machen? Sollen die Priester nicht auch heute heiraten können? Ich denke mir immer, die Kirche denkt natürlich in größeren Zeiträumen. Das letzte Mal, wo man sich wirklich grundsätzlich diese Frage gestellt hat, überlegt hat, sollen wir das, ja, war beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Ja. Und das Konzil hat sich eindeutig für das Zölibat ausgesprochen. Ich würde das annehmen. Ja. Ich glaube, der Kirche würde ein wirklich großer Schatz verloren gehen. Ja. Es wäre eine große, jetzt gibt es bessere und schlechtere Priester wie überall, aber jeder Priester hat eine Lebensentscheidung getroffen. Ja. Kein Priester kann Priester werden, weil er sagt, ich mache jetzt einmal diesen Job, schauen wir mal und so weiter. Priester werden heißt immer sein ganzes Leben der Kirche schenken. Ja? Sich wirklich ganz einlassen. Klar, kann besser und schlechter gelingen, kann auch scheitern, brauchen wir uns keine Urteile anmaßen darüber. Aber das ist die Idee. Und ich glaube, wenn man Zölibat abschaffen würde, wäre das ein Verlust. Ja? Das sagt, die wollen, sollen halt unverheiratet bleiben. Ich glaube nicht, dass das gut wäre. Wie ist die Situation heute? Wir wissen, dass das in Krise geraten ist, äußerlich und innerlich. Es wird angefeindet, wie gesagt, das sollte uns nicht verstören, denn es soll ja ein Zeichen in der Welt sein, wie gesagt. Aber auch innerlich, und das ist viel gefährlicher, dass sozusagen man eigentlich Anfeindungen auch innerkirchlich teilweise gegen Priester mit Unterstellungen und wir kennen das alles, was damit in Zusammenhang gebracht wird, dass man sagt, der Zölibat ist verantwortlich für Verbrechen, die Priester gegen Kinder verübt haben und so weiter. Das ist wissenschaftlich längst widerlegt, das ist einfach falsch, weil statistisch auch mehr Gewalt, also sexuelle Gewalt gegen Kinder stattfindet in Familien. Ja. Also Zölibat ist dafür sicher nicht verantwortlich, aber es wird immer wieder ins Treffen geführt. Und ich glaube, dass das zusammenhängt damit, dass genau in der gleichen Zeit, in der gleichen Umgebung auch die Familie in die Krise geraten ist. Zölibatäres Leben und Familie bedingen einander, ja, sind aufeinander hingeordnet. Und wenn die Familie in die Krise gerät, gerät auch die Zölibat in die Krise und umgekehrt. Ja, weil es immer ganze Entscheidungen sind. Ja, und die Krise besteht darin, dass man sagt, wir brauchen keine vollkommene Entscheidung mehr, machen wir es halbert. Ja, das ist immer gefährlich. Und das Problem, das sich daraus ergibt, das sich vielleicht auch erkennen lässt daran, dass der Zölibat in die Krise geraten ist, ist immer etwas sehr Grundsätzliches, dass die Kirche nämlich den Blick auf die Transzendenz, also auf das Göttliche, auf das Übernatürliche zu verlieren droht. Zölibatäres Leben kann ich nur verstehen, wenn ich den Blick nie über sozusagen die Grenze des Natürlichen hinaus habe, ja? Nicht nur das Innerweltliche wahrnehme. Ja, wenn ich den Priester nur als Gemeindeleiter sehe, als Beamten, denke ich mir, warum darf der nicht heiraten, der Arme? Ja? Das wird immer so dargestellt, ja? Da gibt es ein Heiratsverbot für Priester. Ja? Das ist es ja nicht, das ist eine Entscheidung für etwas und nicht gegen etwas. Wir können da noch drüber reden, aber das ist eben eigentlich ein Ausdruck einer sehr, also einer Krise, die wirklich ans Eingemachte geht. Ja? Das ist auch eine Frage, die sozusagen an die priesterliche Lebensweise gestellt wird, wie sollte ein Priester eigentlich leben? Von seiner Idee her ist der Priester in gewisser Weise, es gibt Ordenspriester, es gibt beschaulich lebende Priester, es gibt Priester, die mehr in der Welt sind, aber vom Prinzip her ist ein Priester in gewisser Weise schon der Welt entrückt. Ja? Er soll schon mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, sollte Menschen verstehen und so weiter, aber ein Priester lebt eigentlich schon ein bisschen ein anderes Leben, muss man so sagen. Ja? Und in den 60er, 70er Jahren war es beispielsweise Mode oder es hat so Experimente gegeben, dass man gesagt hat, also ein Priester muss ganz in der Arbeitswelt beispielsweise zu Hause sein. In Frankreich hat es dann dieses Experiment der Arbeiterpriester gegeben. Sagt, ein Priester soll in einer Fabrik arbeiten, kann er ja, wenn er, und dann soll er halt am Abend Messe feiern und dann ist er wirklich ganz bei den Menschen. Aber wenn man sich das durchdenkt, was ist das eigentlich? Man versteht nicht mehr, wie das Verhältnis zwischen Priester und Laie eigentlich stattfindet. Denn das Verhältnis zwischen Priester und Laie besteht darin, dass der Priester die Rolle Christi spielt, der den Laien ausstattet, sein Priestertum zu leben. Zu diesem Priestertum gehört es beispielsweise, den Glauben zu verkündigen. Und wenn ich jetzt sage, ich muss als Priester an der Werkbank stehen, damit dort das Evangelium verkündet wird, ist das in meiner Meinung nach eine unglaubliche Verachtung der Laien. Weil ich sage, ihr könnt das ja gar nicht. Ich muss als Priester kommen. Ja? Warum soll nicht der Arbeiter, der dort steht, das Evangelium verkünden? Der Arbeiter, der ein Leben führt, der die Sakramente empfängt, dafür braucht er einen Priester, der aber dann seinen Mann steht in der Arbeitswelt, bei seinen Kollegen, Auskunft geben kann über seine Hoffnung, den Glauben ausbreitet. Das Konzil spricht in diesem Zusammenhang vom Weltcharakter der Laien. In der Welt zu leben, in Politik, in Wirtschaft, in der Arbeitswelt, ja, das ist Sache der Laien. Dort haben Priester in Wirklichkeit nichts zu suchen. Wir in Österreich wissen, dass wir in der Zwischenkriegszeit einen Bundeskanzler gehabt haben, der Priester war, der Prälat Zeipel. Ja. Die Kirche hat aus gutem Grund das inzwischen verboten. Ein Priester darf nicht in die Politik gehen. Das geht in nichts anderes, nicht keine priesterliche Aufgabe. Das ist Sache der Laien. Aber ein Katholik, der Politiker ist, kann darin sehr wohl seine priesterliche, also die Berufung als Priester, König und Prophet verwirklichen. Ja? Auch den Glauben verkünden. Schauen, dass unsere Gesellschaft christlich geprägt ist durch Gesetze. Dass auch der Glaube da eine Rolle spielt, dass sie gerecht ist, dass die Wahrheit zum Durchbruch kommt und so weiter. Ja? Also ich glaube, es wird relativ klar, wie dieses Verhältnis ausschauen soll. Es ist ein Dienstverhältnis. Das ist sicher auch vielleicht Schuld von uns Priestern, wenn man sich zu sehr aufführt als Despot oder sonst etwas, dass der Eindruck entstehen könnte, dass es da eine Rangordnung gibt. Ja? Der Priester steht halt ein bisschen höher als der Laie. Das ist absurd. Ja? Der Priester hat einen Dienst am, am getauften Christen, um ihm das zu ermöglichen. Ja. Natürlich darf auch ein getaufter Christ sich überlegen, wie kann ich einen Priester unterstützen. Das ist auch nicht verboten, damit der wieder seine Aufgabe erfüllen kann. Ja. Wichtig ist, glaube ich, dass wenn wir jetzt sozusagen den Priester anschauen, auch als gläubige Christen, dass uns bewusst wird, dass das, was ich Großes von ihm erwarten darf, was anderes und auf jeden Fall mehr ist, als das, was er als Person leisten kann. Ja. Es ist doch immer sehr, sehr verdächtig, wenn so ein Personenkult um Priester getrieben wird. Das ist ganz gegen das Wesen des Priestertums. Ein Priester sollte eigentlich hinter dem verschwinden, was er ist, ja, wenn er Messe feiert oder wenn er Sakramente spendet, auch wenn er den Glauben verkündet. Ja. Ich habe bei meinem Weihexerzitien, die ich bei einem tollen Bischof machen durfte, ein sehr schönes Bild mitgenommen. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe aus diesen Exerzitien. Aber er hat gesagt, wenn du ein Priester bist, bist du wie eine Schleuse. Durch die Schleuse können riesige Schiffe gehoben werden, Tonnen werden bewegt. Ja, man braucht ja eigentlich unglaublich viel Energie, um ein Schiff, das weiß ich was, 100 Tonnen wiegt, jetzt 20 Meter zu heben. Aber wie funktioniert eine Schleuse? Sie macht auf, das Schiff hat hinein, man macht die Schleuse zu, also das Tor der Schleuse zu, und dann wird oben geöffnet. Und das Wasser kommt herein und ohne irgendeine Pumpe oder sonst etwas wird das Schiff gehoben, ja, und kann oben weiterfahren. Das ist deine Aufgabe als Priester. Du musst offen sein gegenüber den Menschen und du musst offen sein gegenüber Gott. Und das ist nicht deine Energie, die die Menschen dann zu Gott hebt. Ja, sondern das ist deine priesterliche Aufgabe. Ich finde es ein sehr, sehr flüssiges, sehr schönes Bild, das das Priestertum wirklich beschreibt. Es gehört allerdings sicher zum Konzept des Herrn dazu, dass die Priester zwei Ohrwascheln haben, eine Nase und zwei Augen und so weiter, weil die Begegnung persönlich sein soll. Ja? Sonst hätte Christus auch Roboter zu Priestern machen können oder nur Riten erfinden oder sonst etwas. Also die Persönlichkeit, dass das ein Mensch ist, gehört schon dazu. Und insofern natürlich auch sein Charakter und sein Bemühen und sein eigenes Bemühen sozusagen, also Fähigkeiten, die er vielleicht hat oder sonst was. Der eine Priester ist dann sehr toll mit Kindern und der andere kann gut predigen und der nächste hat ein unglaublich soziales Gespür und so weiter. Das gehört, glaube ich, schon zum Konzept dazu, aber es macht den Priester nicht aus. Ja, das, glaube ich, sollte uns bewusst sein. Und so möchte ich zum Abschluss noch auf ein Thema eingehen, das auch oft diskutiert wird, nämlich das Frauenpriestertum. Warum dürfen Frauen nicht zum Priester geweiht werden? Erstens einmal muss man grundsätzlich überlegen, wie können wir eigentlich solche Fragen beantworten? Was sind die Grundlagen für unsere Entscheidungen, die die Kirche trifft? Andere Konfessionen haben da andere Mechanismen entwickelt. Aber für die katholische Kirche war immer vollkommen klar, es ist nicht unsere Entscheidung. Wenn wir solche Entscheidungen zu treffen haben, müssen wir herausfinden, was Christus eigentlich will. Das ist die einzige Grundlage für Entscheidungen, ob sowas gemacht wird. Und wenn man jetzt das Evangelium liest, kann man feststellen, Christus hat zu den ersten Priestern, die ersten Bischöfe, das waren die Apostel, Männer gewählt. Jetzt kann man sagen, naja, das war der Zeitgeist und damals hätte eine Frau das nicht machen können. Und vielleicht waren das die Besonderen und so weiter. Aber in Wirklichkeit, wenn man das Evangelium genau liest, trifft das alles nicht zu. Weil wenn Christus sich sehr um den Zeitgeist gekümmert hätte, wäre er nicht gekreuzigt worden. Ja, also wenn in so einer wichtigen Frage hätte Christus ganz sicher auch eine Frau in das Apostelkollegium aufgenommen, um das deutlich zu machen. Dass die Apostel die Heiligeren waren, ja, sie sind heiliger als viele andere, aber zumindest am Anfang waren sie es nicht. Ja. Also gerade wenn man zum Kreuz schaut, die Apostel waren nicht dabei, die Frauen waren sehr wohl dabei. Am allerheiligsten war seine Mutter, ja, Mutter Maria, der heiligste Mensch, das heißt die Geschöpf, dass man sich nur denken kann, sie hat Jesus nicht zur Apostelin erwählt. Ja. Es waren 12 Männer. Kann man sich fragen, warum eigentlich? Ja, aber die Kirche sagt, wir sind gebunden an das, was Christus uns gegeben hat. Ja, das ist unsere Begründung. Nicht sozusagen, weil wir es alles erklären können. Ich habe so meine persönlichen Erklärungen, die aber ein bisschen hausbacken sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Mann in der Kirche viel mehr angewiesen ist, eine fixe Aufgabe zu haben, damit er es zu irgendetwas bringt. Und die Erfahrung der Kirche zeigt es auch, dass eigentlich die Frauen in der Kirche ja viel mehr tragen, viel mehr präsent sind, viel stärker die Gemeinden sozusagen auch prägen. Und ich glaube, wenn das Priestertum nicht auf Männer beschränkt wäre, gibt es wahrscheinlich gar keine Männer. Und so wie im Sinne einer geschützten Werkstatt hat Jesus vielleicht dann das sozusagen die Männer vorbehalten. Aber das ist, wie gesagt, eine recht hausbackene, nicht, wer weiß, im Himmel werden wir es dann wissen. Die Tradition in der evangelischen Kirche ist ja auch nicht sehr alt. Seit 40 Jahren werden Pfarrerinnen ernannt. Allerdings muss man dazu wirklich sagen, dass die Theologie der evangelischen Kirche eine völlig andere ist. Die glaubt nicht daran, dass es so etwas wie ein Weihpriestertum gibt. Ja, also ein evangelischer Christ wird das jetzt anders bezeichnen, aber um es mit katholischen sozusagen Begriffen zu bezeichnen, ein evangelischer Pfarrer ist eigentlich das, was bei uns ein Pastoralassistent ist. Ein Pastoralassistentin ist als beauftragt, es ist eine Beauftragung, die Gemeinde zu leiten, ist auch eine Beauftragung, das Abendmahl zu feiern. Aber im Prinzip kann es jeder, es muss beauftragt werden, damit es eine Ordnung hat. Ja? Er glaubt nicht, dass es eine Wesensverwandlung mit einem Menschen geschieht, wenn er ordiniert wird, sondern er wird nicht geweiht, ja? sondern er wird beauftragt. Ich habe vor kurzem eine sehr nette Zahl gelesen, wo sich ein Priester mal aufgeregt hat, dass die Leute nicht unterscheiden können zwischen Segnen und Wein. Ja? Kennen Sie den Unterschied zwischen Segnen und Wein? Gesegnet werden irgendwelche Gegenstände, geweiht wird etwas, was vollkommen in den Dienst Gottes gestellt wird. Und da hat er immer gesagt, wenn die Leute da kommen, jetzt ist wieder Fleischweihe, es ist eine Segnung, das einzige Weihfleisch, das es hier gibt, bin ich, hat er gesagt. Das erklärt ein bisschen was. Die anglikanische Kirche, die diese Theologie der katholischen Kirche eigentlich teilen sollte, hat sich auch dazu entschlossen, als Frauen zu Priestern und inzwischen auch seit sehr kurzer Zeit zu Bischöfen zu ernennen, hat eine riesige Krise ausgelöst, kann ich nur sagen. Also ganz äußerlich beurteilt, ob es jetzt theologisch eben richtig ist oder nicht, lasse ich außen vor. Die katholische Kirche hat sich in dieser Frage bereits endgültig festgelegt. Das muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Johannes Paul II. Hat auch mit einer Formulierung als Lehrer in Glaubenssittenfragen feierlich definiert, dass die Kirche keine Vollmacht hat, Frauen zu Priestern zu weihen. Das ist die Formulierung. Sie hat keine Vollmacht, Frauen zu Priestern zu weihen. Papst Franziskus wurde vor kurzem darauf angesprochen, und hat gesagt, Johannes Paul II. Hat die Frage endgültig geklärt. Ja, diese Frage ist in der katholischen Kirche, wird auch sicher nicht mehr aufgeschnürt. Ja, traue ich mich zu sagen. Ich glaube nämlich, dass die Diskussion ums Frauenpriestertum teilweise auch kommt durch ein falsches Verständnis vom Priester, wie ich schon gesagt habe, dass man glaubt, das ist sozusagen ein besonderes Recht, ein höherer Rang oder sonst etwas, eine Wertigkeit, das ist es nicht. Das zeigt auch die Geschichte, dass die Priester nicht alle automatisch heilig sind, schön wäre es, wenn man durch die Weihe gleich heilig wäre. Aber ich glaube, wir haben überhaupt allgemein ein gesellschaftliches Problem zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Rollen für Mann und Frau überhaupt gibt. Und diese gesellschaftliche Diskussion färbt halt gewaltig auch auf die Kirche ab. Ich glaube, das soll uns einfach bewusst sein. Ja? Und ich glaube, dass es auch wieder sich ändern wird gesellschaftlich, dass man das wiederentdecken wird, dass es sehr schön ist, dass es Männer und Frauen gibt und dass die einander brauchen und unterschiedlich sind, Gott sei Dank. Ja? Nämlich nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch und alles und aufeinander hingeordnet sind. Und ich glaube, dann wird es auch wieder leichter sein, zu akzeptieren, dass das Priestertum halt für Männer vorbehalten ist. Ja? So wie man dann auch nicht zu diskutieren beginnen wird, warum dürfen Männer keine Kinder auf die Welt bringen. Wollen sie interessanterweise eh nicht, weil sie sehr wehleidig sind. Also wir können da noch ein bisschen drüber reden. Aber um es abzuschließen, darf ich Sie nur einladen, um das Priestertum richtig zu verstehen, der beste Weg dorthin ist es einfach, den Priester richtig zu verwenden. Ich habe vor einiger Zeit einmal eine Betriebsanleitung für den Priester geschrieben. Nehmen Sie Priester wirklich in Anspruch. Ja? Nehmen Sie sie als das, was sie sind. Das ist auch das größte Gefallen, den die Priester tun können. Als Priester blüht man sofort auf, wenn Leute kommen und sagen, ich will jetzt bei dir ein Sakrament empfangen. Ich will von dir wissen, wie das im Glauben ist. Ich will von dir Hilfen fürs geistige Leben haben. Bitte bet für mich. Oder sonst was, ja? Wo man als Priester gefordert wird. Ja? Dann Das ist das Schönste, was sie auch für Priester tun können, neben dem Gebet für sie, dass man sie wirklich als Priester verwendet und nicht als etwas anderes. Ja? Und sie missversteht. auch, und das hat mich oft sehr berührt, wenn man so sehr katholischen Familien eingeladen wird, die man gar nicht so gut kennt, kommt man als Priester dorthin und mit der größten Selbstverständlichkeit, nicht irgendwie aufgesetzt, von den Eltern bis hin zu kleinen Kindern, die da irgendwie so in dieser Welt aufgewachsen sind, wird man eigentlich sofort sehr familiär aufgenommen. Das ist unser Priester. Das ist, weil jeder verstanden hat, was das ist. Ja? So wie wenn Christus zu Gast kommt, der gehört ja zu uns. Ja? Und da merkt man, dass der verstanden worden ist, wofür der Priester da ist und wofür er leben will auch. Ja? Was sein Wesen eigentlich ausmacht und sein Ideal auch ist. Schließen möchte ich mit einem sehr markigen Zitat von einem der Heilpriester, inzwischen einen anderen, aber lange Zeit einzig heilig gesprochenen Pfarrer. Als Pfarrer muss es sehr schwierig sein, heilig zu werden. Den heiligen Pfarrer von Ars, Jean-Marie Vianney, der über das Priestertum sehr viel gepredigt hat, natürlich auch sein eigenes Beispiel Unglaubliches bewirkt hat, der hat gesagt, damit möchte ich Sie sozusagen in die Diskussion locken, lass deine Pfarre 20 Jahre ohne Priester und sie werden dort die Tiere anbeten. Ja, also der hat sehr viele markige Sprüche auf Lager gehabt. Aber auf den Priester verzichten zu wollen, heißt letztendlich irgendwann auch auf Christus verzichten zu wollen. Ja, weil Christus auf diese Weise, mehrere Arten der Gegenwart Christi, aber dieser Weise auch gegenwärtig sein will und auch auf diese Weise seine Kirche führen will.